Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Doris Büchel. Buch »Wie lange ist nie mehr?« Andere verdrängen es lieber, Doris Büchel schrieb ein Buch darüber. »Wie lange ist nie mehr?« ist ein Buch über den Tod. Ein Thema, mit dem sich Doris Büchel sehr intensiv auseinandergesetzt hat, denn sie bietet ihre Dienste als Briefschreiberin für Personen an, die dem Tod nahe sind. Diese Erfahrungen und was sie mit ihr gemacht haben, hat Doris in ihr Buch gepackt. Heute liest sie daraus vor und spricht anschließend mit Jan van Ditzhuizen über die Arbeit in dem Hospiz, das Wohlgefühl, welches Doris in der Arbeit im Hospiz finden konnte, und über ein Kindheitstrauma, das seine Heilung im Schreiben des Buches fand.
Danke für die Vorstellung. Mein Name ist Doris Büchel und ich habe ein Buch geschrieben. Es heisst «Wie lange ist nie mehr?». Und es verwebt meine persönliche Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, mit Begegnungen, die ich hatte mit Menschen oder nach wie vor habe mit Menschen, die sich mit dem nahenden Versterben auseinandersetzen. Das heisst, wie es konkreter, ich besuche die Menschen entweder daheim oder im Hospiz, konkret im Hospiz im Werdenberg, oder auf der Palliativstation in Altstetten und biete ihnen quasi meine Dienste als Briefschreiberin an. Das heisst, wir verfassen miteinander einen Brief, wo wir noch mal ein bisschen aufs Leben zurückschauen, auf die positiven Ereignisse, auf besondere Wendepunkte zum Beispiel. Und die Briefe können die Menschen, die ich besuche, nachher ihren Angehörigen, das ist meistens noch ganz ein kleiner Kreis von vielleicht der Partner, vielleicht Kind, Partnerin oder ganz enge Freunde, Freundin, die können es dann weiter schenken, so quasi als eine Art geistiges Vermächtnis. Und ja, die regelmäßigen Begegnungen mit Leuten in der allerletzten Lebensphase, die haben natürlich auch in mir etwas ausgelöst. Und ich habe gemerkt, dass ich mir anfange, viele Fragen selber zu stellen über meine eigene Endlichkeit. Und irgendwann habe ich gedacht, all die Fragen, die ich mir stelle, stellen sich ja vielleicht andere Leute auch noch. Und so ist das Buch entstanden. Und ich fange mit einem ganz kurzen Kapitel an, ein Mini-Kapitel, das Kapitel 5. Eines meiner Lieblingskapitel. Du bist 11, vielleicht 12, als du auf dem Sprungturm stehst, zögernd am Rande des Abgrunds und weißt, dass du springen wirst. Du weißt es so genau, dass es keinen Zweifel gibt. Du wirst springen. Du fühlst es mit jeder Faser deines Körpers. Genauso klar ist dir, dass du dich zuvor auf diesem schmalen Sprungturm zu Tode fürchten musst. Du fühlst es in jeder Zelle. Du musst dir diesen Sprung verdienen. Du fühlst es. Du möchtest es. Du fürchtest es. Du springst. Genau. Und apropos du springst, ich springe jetzt auch ein bisschen weiter. Überspringen, so ein bisschen eintauchen, auch in meine eigene, meine persönliche Geschichte, dass man die Ich-Erzählerin in diesem Buch ein bisschen besser kennenlernt. Und ich nehme euch jetzt mit in meinen ersten Besuch, als ich das allererste Mal im Hospiz Werdenberg eine Patientin besucht habe, nämlich die Elsa. Und lese euch vor, wie das war, wie ich das erlebt habe. Kapitel 8. Elsa war meine allererste Patientin. Bevor ich sie im Hospiz besuchte, hatte ich auf dem Parkplatz im Auto gesessen, hatte einfach so dagesessen, den leeren Blick auf das Lenkrad gerichtet und hatte gedacht, ich besuche einen Menschen und ich spreche mit einem Menschen. Das ist alles, das ist alles. Ich kann das, ich kann das. Ich nahm die Armbanduhr ab, legte sie in die Mittelkonsole, stieg aus, klemmte mir die schwarze Ledermappe unter den Arm mit allem, was ich brauchte. Einverständniserklärung, Fragebogen, Notizbuch, Bleistift und Aufnahmegerät und schloss die Tür ab. Los! Entschlossen ging ich über den Parkplatz zum Pflegeheim, am Empfang vorbei, wo ich kurz die Hand zum Gruß hob und stieg direkt hoch in den zweiten Stock. Seit meiner ersten Begegnung mit Daniel, das ist der Daniel Schmitter, das ist der Pflegedienstleister vom Hospiz.
Jetzt hört er an.
Seit meiner ersten Begegnung mit Daniel vor rund 5 Monaten war einiges passiert. Ich war erneut ins Hospiz eingeladen worden, um mich dem Plenum vorzustellen. So hatte ich das Team und die Verantwortlichen kennengelernt. Darunter auch Raoul Pinter, leitender Arzt der Palliativstation des Spitals Altstetten, wie auch des Hospizes St. Gallen und zudem externer Qualitätsberater des Hospizes in Werdenberg, der im Rahmen der Würdetherapie, so nennt sich die Methode, mit einem Brief, den ich schreibe, zu meiner engsten Bezugsperson und einer Art Mentor werden sollte. Wir alle besiegelten unsere Zusammenarbeit. Wir freuten uns sehr. Ich hatte den Basiskurs in Mainz absolviert, viele Fragen gestellt, Fachliteratur gelesen. Weitere Bücher zum Thema stapelten sich auf dem Nachttisch. Über Ross, Schlingensief, Schweikert, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Ich hatte jahrelange Erfahrung im Führen von Interviews, ich konnte schreiben. Theoretisch war ich bestens vorbereitet. Nur praktisch wusste ich nicht, was die unmittelbare Begegnung mit einem Menschen in seiner letzten Lebensphase in mir auslösen würde. Was erwartete mich in Elsas Zimmer? Wie würde es aussehen, riechen? Wie würde ich auf sie reagieren, wie sie auf mich? Würde sie meine Nervosität spüren und überhaupt? Was, wenn mir die Stimme versagen, sie sich mir verschließen, ich in Tränen ausbrechen sollte? Was, wenn ich keine Verbindung zu ihr aufbauen konnte, wenn ich versagte? 1000 Gründe fielen mir ein, warum ich nicht hier sein sollte. Nicht hier, nicht jetzt. Ich besuche einen Menschen und ich spreche mit einem Menschen, redete ich mir erneut gut zu. Ich kann das, ich kann das. Ich fühle es. Ich möchte es. Ich fürchte es. Ich springe. Und da stand ich nun vor Elsas gelber Zimmertür. Tief in den Bauch atmen, die Schultern straffen mir, innerlich zunicken. Dann klopfte ich 2-mal, drückte die Türfalle vorsichtig nach unten und trat ein, ohne die Antwort abzuwarten.
Ja, ich red so wie.
Das Zimmer war freundlich und geräumig in warmes Licht getaucht. Eine große Fensterfront gab den Blick frei auf die Werdenberger Berge, die zaghaft wie eine Gruppe kleiner Kinder hinter den Regenwolken hervorlugten. Einzelne Häuser und Höfe klebten an den Hängen wie Miniaturen einer Modelleisenbahn. Vor dem Fenster ein Tisch, 2 Stühle. In der Mitte des Zimmers ein Krankenbett, auf dem Nachttisch Medikamentenschachteln, ein gerahmtes Bild, Taschentücher, Zeitschriften, ein kleiner, bunter Blumengruß. Elsa saß in einem Sessel, einer Art Rollstuhl ohne Räder. Eine Decke wärmte ihre Beine. Ihr Körper war ausgezehrt und von der Krankheit gezeichnet, doch ihr Blick strahlte Offenheit und Neugier aus. «Hallo», sagte sie leise und streckte mir die Hand entgegen. «Hallo, Elsa», sagte ich. «Danke, dass ich dich besuchen darf.» Ich nahm ihre Hand und während wir uns in die Augen sahen, hielten wir die Verbindung einen Moment länger aufrecht, als es bei einer ersten Begegnung üblich ist. Dann setzte ich mich zu ihr. Es war ein gewöhnlicher Tag im Januar, etwas nass, etwas kühl, etwas grau. Wir hatten einiges gemeinsam, waren ungefähr gleich alt, ungefähr gleich groß und, wie sich bald herausstellen sollte, auch ungefähr gleich unternehmungslustig. unternehmungslustig gewesen. Ich konnte mir gut vorstellen, dass Elsa ein erfülltes Leben gelebt hatte, genau wie ich. Doch während man über sie bald in der Vergangenheitsform sprechen würde, würde ich nach diesem Besuch in meinen Alltag zurückkehren. Ich würde, wie jeden Abend, die Kissen auf dem Sofa zurechtdrücken und den Bezug glatt streichen. Ich würde mir neue Laufschuhe kaufen und mich ewig nicht für die Farbe entscheiden können. Würde meiner Freundin lange Sprachnachrichten schicken, Treppen hoch und runter steigen, Staubsaugerbeutel wechseln, meine Mutter anrufen, Netflix schauen, kochen, die Haare waschen, M küssen, den Kaktus gießen. Ich würde mich verhaspeln, verrennen, vertrödeln, den Kopf schütteln, den Faden verlieren, ihn wiederfinden, stricken, einschlafen und wieder aufwachen, über Texten brüten, übers Land schauen, schwimmen. Ich würde mich zur Dentalhygiene anmelden, einen Italien-Reiseführer kaufen, den Briefkasten leeren und mit der Nachbarin über das Wetter plaudern, das mal wieder verrückt spielte. Verrücktes Wetter, verrückte Welt, würde sie sagen und den Kopf schütteln. Ja, verrückt, würde ich antworten und zustimmend nicken. Elsa hingegen würde in diesem Haus bleiben, in diesem Zimmer. Noch eine Woche, vielleicht zwei, dann würde sie sterben in diesem Bett neben uns. Sie wusste es, ich wusste es, alle wussten es. Sterben. Ich denke das Wort in meiner Stirn, ich zerbrösle es in meinem Mund, ich schiebe es von links nach rechts, rolle es vor mir her, ich zerdrücke es mit meiner Zunge und spucke es aus, ich umarme es, ich entblöße es, ich rufe es durch meine Haut und liebkose es mit meinem Blut. Sterben. Genau, das ist der Anfang von meiner ersten Begegnung mit einer Patientin gsi. Und ich überspringe wieder einiges und komme noch zu dieser Szene, wo ich einen weiteren Wendepunkt erlebt habe, nämlich wo ich das erste Mal eine Frau besucht habe, die ich kennt habe. Wir haben früher zusammen trainiert. Ja, sie war wild, jung, unsterblich. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und aus dem Kapitel 14 lese ich auch noch einen Moment vor. Neben D zu sitzen und ihr zuzuhören, wie sie über das Leben und den Tod sprach, gefasst und ganz real, versetzte mich in eine eigenartige Stimmung. Lag es vielleicht daran, dass wir uns früher, als wir noch unsterblich waren, gemeinsam zu lauter Musik im Aerobikstudio ausgepowert hatten? Und dass wir uns nun nach all den Jahren in diesen völlig unterschiedlichen Lebensphasen wiedersahen? Oder warum löste gerade dieser Besuch so viel in mir aus? In den folgenden Stunden, Tagen und Wochen dachte ich oft über das Leben nach. Ich wusch Salat, schnippelte Gemüse und dachte über das Leben nach. Ich schrieb und dachte über das Leben nach. Ich stand im Stau und dachte über das Leben nach. Ich strickte meine Gedanken in Pulloverärmel und Babydecken. Ich trug sie spazieren, spazieren denken. Ich trug sie vorbei an grasenden Kühen, an Bäumen, deren Blätter sich im Herbstlicht gelb, orange und rot färbten. Im Winter nahm ich sie mit ins eiskalte Wasser und tauchte mit ihnen unter. Als die Tage im Frühling wieder länger wurden, trug ich sie hoch auf den Berg, von wo aus ich über das Land blickte und weiter über das Leben nachdachte. Als ich eines windigen Tages Anfang Mai bei Galliano del Capo am Strand lag, nicht weit von dem Mann und der Frau entfernt, die gemeinsam auf das Meer hinausschauten, stützte ich mich auf die Ellbogen, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und fragte mich, was, wenn ich todkrank wäre? Was würde ich bereuen, nicht getan zu haben? Wie würde ich die verbleibende Zeit nutzen wollen? Und dann, als wäre mein Appetit auf die großen Fragen des Lebens noch nicht gestillt, was, sind eigentlich die drei wichtigsten, wertvollsten Dinge in meinem Leben? Worauf kann und will ich auf keinen Fall verzichten? Was macht mein Leben lebenswert? Ich setzte mich auf, zog mein Notizbuch aus der Tasche, öffnete es an der Stelle, an der ich den Bleistift hineingelegt hatte, und begann zu schreiben. Es waren keine langen Sätze, keine Abhandlungen. Nur drei Worte standen schließlich untereinander auf dem Papier. Ich betrachtete sie lange und mir kam ein Zitat in den Sinn, das ich vor Jahren aus einer Zeitschrift gerissen hatte und das seither vergilbt zu Hause an der Klotür klebte. Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. Lange betrachtete ich das dritte Wort auf meiner Liste und versuchte mir vorzustellen, wie das, was es beschrieb, aus meinem Leben verschwinden würde. Entschlossen strich ich das Wort mit dem Bleistift durch. Zack. Es verschwand unter einem dicken schwarzen Strich. Ameisen unter meiner Haut. Okay, jetzt verabschiedete ich mich in Gedanken vom zweiten Gedanken auf meiner Liste. Wieder fuhr der Bleistift über das Papier, bis das Wort unleserlich war. Ameiseninvasion. Weiter. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie das, was mir am wichtigsten war, von der Liste und aus meinem Leben gelöscht wurde. Das, was mir so viel bedeutete, war nicht mehr da. Die Blätter meines Notizbuches flatterten im zunehmenden Wind. Ich klappte es zu und legte es neben mich in den Sand. Feine Körner wirbelten über und um den schwarzen Einband. Mein Herz pochte, pralles Leben. Gleichzeitig war da dieser akute Schmerz in meiner Brust. Sie fühlte sich eng und weit zugleich an. Ich kannte dieses Gefühl aus meiner Kindheit, wenn ich ausgestreckt im Bett lag, die kleinen Hände übereinander auf die Brust gelegt und mich gegen den Schlaf wehrte, während mein Herz, mein Atem und mein Verstand davon galoppierten wie Pferde auf der Flucht vor etwas, das nur sie sehen konnten. Ich fröstelte und legte mir mein warmes Tuch um die Schultern. Auch das Tuch flatterte im Wind. Und ich fragte mich, was bleibt von mir übrig, wenn was mich formt und prägt, was mir lieb und kostbar ist, nicht mehr möglich ist? Wenn die Säulen, auf denen mein Leben steht, mich nicht mehr tragen? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten, nicht mehr schreiben kann? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr laufen, schwimmen, mich bewegen kann? Wenn ich das Schöne nicht mehr genießen, nichts Kreatives mehr erschaffen, Ideen nicht mehr umsetzen kann? Wenn ich nicht mehr ausgehen, gut essen, trinken, ausgelassen lachen, singen und tanzen kann? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr entscheiden, meinen Tag nicht mehr selbst gestalten kann? Wenn ich die Kontrolle abgeben muss, abhängig bin? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr gebraucht werde? Bin ich dann überhaupt noch? Ich blickte aufs Meer hinaus. So mussten sich die Menschen fühlen, wenn ich sie zu Hause, im Hospiz oder auf der Palliativstation besuchte. Genau so. Und plötzlich war sie da, die Frage. Sie muss sich in mich eingewoben, mich zugedeckt und schließlich ganz vereinnahmt haben. Und wenn mir noch 3 Jahre blieben? 3 Jahre, eine Zeitspanne, die mir im Laufe meiner Arbeit immer wieder begegnete. Zufall? Ja, vielleicht. Aber für mich ist diese Frage nach den 3 Jahren eine mit symbolischem Charakter geworden. Es könnten genauso gut 1 Jahr, 4 oder 5 Jahre sein. Hauptsache kurz genug, um die Vergänglichkeit bewusst zu spüren und lang genug, um allenfalls Veränderungen zuzulassen. Eine Ermahnung, die Streiflichter des Glücks zu schätzen. Eine Erinnerung, dem zu folgen, was mir Freude macht. Eine Einladung, meinen Weg zu gehen. Genau. Ja, Das wäre ein kleiner Auszug aus «Wie lange ist nie mehr?». Und jetzt bin ich ganz gespannt auf Fragen.
Ja, und für das komme ich auf die Bühne. Ich nehme an, jedes Mal, wenn du das Buch vorlese, dann müsste ich dort erst mal sammeln. Das ist immer so ein Auf-Ding. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Warum das Thema? Also, oder noch blöd gesagt, warum hast du das Auto?
Ja, das ist eine gute Frage. Und die habe ich mir ehrlich gesagt auch sehr festgestellt. Und die Antwort steht wirklich im Buch. Ich finde es noch schwierig, jetzt wirklich so ein bisschen halbwegs vernünftig auf, in Kürze zu erzählen. Aber ich probiere es ganz schnell. Also, zu dieser Arbeit im Hospiz mit diesen Briefen, zu dieser würdezentrierten Therapie, bin ich mehr oder weniger zufällig geraten. Das steht auch im Buch drin, wie. Und eigentlich erst wirklich in der regelmäßigen Begegnung mit den Leuten, weil ich zuerst so Angst hatte und mich nachher so schnell so wohl gefühlt habe, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch mag tönen, aber es hat mir so viel Sinn ergeben, es hat mich so erfüllt auch. Habe ich das komisch gefunden, weil die Leute haben immer so reagiert, so, dass du das kannst. Und dann plötzlich haben sie gedacht, ja, stimmt mit mir etwas nicht.
Ja, und dass du das auch willst.
Und das auch vor allem auch will, genau. Du danke, genau, du sagst es, ja. Und dann bin ich dem auf die Spur gegangen, was zieht mir dem Thema eigentlich so an. Und das steht, also es gibt eine Auflösung im Buch.
Okay, genau. Das heisst, wer die noch ausführliche Antwort
genau.
hat, wie lange ist nie mehr. Du hast mal gesagt, dass das Buch ist auch noch in einem speziellen Genre, wo in der Schweiz nicht so bekannt ist. Ich habe aufgeschrieben Memoir.
Genau.
Selber kennen wir den Memoire.
Genau.
Aber Memoir sagt man nicht. Was ist das für ein Genre?
Genau. Ja, gute Frage. Danke für das, weil eben tatsächlich verwechselt das auch viele mit Memoiren und haben dann das Gefühl, Doris hat jetzt ihre Biografie geschrieben, was ich weit davon entfernt bin. Das kennt man nicht in den Sinn. Ein Memoir ist, wenn ein Memoir auf dem Cover steht, kann die Leserin oder der Leser davon ausgehen, dass das, was drin steht, dass ich das selber erlebt habe. Dass die Autorin, der Autor das selber wirklich erlebt hat. Ich meine, das mit der Wahrheit ist immer so eine Sache. Es sind ja auch viele Erinnerungen, die ich zurückschaue in die Kindheit drin. Das ist immer so eine Sache. Aber man kann davon ausgehen, dass das so stattgefunden hat. Und es beschreibt einfach einen Teil aus dem Leben von der Autorin oder vom Autor. Und bei mir ist das jetzt eben die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Das heisst, es ist nicht meine komplette Biografie da drin, sondern einfach das, was das Thema betrifft. Und das ist ein Memoir.
Genre, Memoir erklärt. Danke, Doris. Wir haben eine Zuschauerfrage. Und zwar der Melek fragt, inwiefern hat sie die Beschäftigung mit dem Sterben ihr Leben beeinflusst bzw. verändert?
Wie lange haben wir Zeit?
Noch ein bisschen. So viel Zeit muss
ich. Ich könnte viel darüber erzählen, aber ich gebe vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe jahrelang so einen Traum gekickt, dass ich gerne mal möchte, einfach einen Sommer auf eine Alp gehen. Ganz spartanisch leben, Wäsche im Brunnen und einfach, ja, genau. Kochen über dem Feuer und so weiter. Und ich habe irgendwann einen Mann besucht, der auch in meinem Alter war, den ich auch so ein bisschen vom Gesehen ein bisschen kennt habe. Und als ich ihn das letzte Mal dann noch besucht habe im Hospiz, hat er mir erzählt, was er, wenn er dann eben aus dem Hospiz käme, alles noch will erleben. Eben endlich mal den Eiffelturm
also,
gesehen.
Will erleben oder würde wollen erleben?
Also natürlich
würde
wollen, aber er hat gesagt, was er dann noch mache, wenn er wieder rauskommt.
Ja.
Das war für ihn natürlich ein Strohhalm gewesen. Er hat genau gewusst, dass das nicht mehr wird können klappen. Und das war auch so gewesen. Aber ich war nachher ein paar Tage später dann an der Beerdigung gewesen von ihm und bin so auf die Bank geguckt und einfach gedacht, Kopf, auf was warte ich eigentlich? Ich habe kein Kind, ich habe keinen Hund, ich habe einen Mann, der so Ideen cool findet und unterstützt. Also, ich war jetzt immer noch nicht auf der Alp, aber ich mache seither immer im Mai, außer jetzt, weil ich Ex Libris gerufen habe, da komme ich natürlich.
Dankeschön.
Gehe ich einen Monat einfach irgendwo hin, allein. Und tue dort schreiben, lesen, sein. Und das habe ich zum Beispiel, das ist etwas, was ich eben von dieser Arbeit gelernt habe. Sachen, die man umsetzen kann.
Das ist die Frage von Melexi. Der Louis hat auch noch eine. Mhm. Und zwar, was hat sie persönlich am meisten berührt, bewegt beim Schreiben des Buches? Ja, ich dann wirklich die Heavy-Hitters auspacken im, im Chat. Aber wir gehen es so
weiter. Recht. Das ist schon recht, ja. Am meisten ist immer so eine Sache. Also sehr viel hat mich sehr berührt. Es war intensive Zeit, das Buch zu schreiben. Intensiv, aber nicht wertend gut oder schlecht, sondern einfach wirklich in jeder Hinsicht intensiv. Am meisten, glaube ich, hat mich berührt, was eben, du hast ja die Eingangsfrage gestellt, warum beschäftigst du dich so fest mit dem? Oder was zieht dich so an dem Thema? Was interessiert dich so fest? Wo ich wirklich die Antwort auf das gefunden habe. Mhm. Und die Antwort hat zu tun mit einem ganz frühen, also mit einem tragischen Ereignis, das ich erlebt habe, als ich ein kleines Kind war. Wo ich, das Nachbarsbübli, das mein bester Freund war, der Luzi, ist tödlich verunglückt. Aber wie es halt zu dieser Zeit auch so war, man hat nicht wirklich über das geredet. Mhm. Oder?
Ja.
Und offenbar hat das Leben lang in mir irgendwo geschlummert, ist das gehockt, aber ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, und das hat sich auflösen in diesem Buch. Und das war mega berührend. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich von dem noch nichts gewusst. Also es ist wirklich mit der Arbeit und mit dem Schreiben ist die Auflösung passiert, und das war sehr, sehr speziell gewesen.
Eigentlich die Geschichte, die du jetzt auch selber auf einer persönlichen Ebene erlebt hast, wäre eigentlich auch schon fast eine super Geschichte. So ein bisschen auf der Suche nach Antworten. Du hast letztens in einem Podcast gesagt, angesprochen,
das Thema,
genau. Uns fällt es nicht schwer, über Sterben zu sprechen, eigentlich fällt es uns schwer, über das Leben zu sprechen. Über welchen Aspekt vom Leben genau fällt es uns schwer zu reden?
Das ist jetzt noch schwierig, das so aus dem Ärmel zu schütteln. Ich glaube einfach, ich merke das an mir selber auch fest, dass mir, also es ist ja so etwas Abstraktes, das Sterben. Ich habe den kurzen Abschnitt ja auch vorgelesen, eben die Zerbrösel in meiner Stirn und so weiter. Also mit dem will ich auch einfach sagen, wie abstrakt das ja eigentlich ist. Aber eben die regelmäßigen Begegnungen, die zeigen es mir einfach immer. Es ist einfach nicht selbstverständlich, weil das sind junge Leute, sportliche Leute, wo ich da besuche. Es könnte auch ich sein. Und
ganz böse gesagt, irgendwann wirst du es
auch. Und irgendwann wird es auch ich sein, ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung, also wirklich mal anhocken und wirklich das Gespräch mal suchen, vielleicht mit sich selber oder auch mit einem Partner oder mit guten Freunden, das kann zu Tränen führen, es kann vielleicht intensiv sein, es kann hart sein. Ja, aber im Endeffekt, glaube ich, einfach macht es einen wirklich lebendiger.
Ja.
Macht einen bewusster. Weißt du, ich bin jetzt auch nicht Buddha, der von morgen bis abend achtsam durch die Welt läuft, überhaupt nicht, aber es verändert schon etwas mal. Vor allem, wenn es dann jedes Jahr vielleicht weißt du, also das Ziel ist, dass man gewisse Sachen aufschreibt und so weiter, und das jedes Jahr auch wieder vorholst. Ja, das jetzt ein bisschen ritualisiert, immer einen Tag vor dem Geburtstag. Hole ich die Sachen vor, schaue es einfach nochmal durch. Passt noch alles? Will ich etwas angleichen? Ja, also, so straub, wie das vielleicht mag tönen, aber es macht auch lebendig. Ja.
Und ich glaube das sehr. Ja. Ich glaube das.
Das ist gut. Habe ich das nicht
absolut
so wirf?
Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Und zwar ist es eher ein persönliches Buch gewesen. Sehr nah an dir dran. Sehr viel von dir ist in dem Buch. Und das Thema ist alles andere als einfach. Wie ist es dir gegangen, wo du nach einem Moment kommst, okay, ab jetzt ist es nicht mehr einfach auf meiner Festplatte, ab jetzt wird es gedruckt und jeder, der will, kann sich das kaufen, bei Ex Libris. und dann ist das da draussen, dann ist meine Geschichte draussen. Was hat der Wechsel von eigentlich nur ich gehabt, und es ist meine Geschichte bis an, es steht jetzt die Leute im Regal oder es liegt auf dem Nachttisch. Was ist dort bei dir passiert?
Wow, Achterbahn. Also zuerst natürlich beim Schreiben war mir da immer bewusst gewesen. Und ich gesagt, jawohl, ich will das, das mache ich bewusst. Dann, als ich es abgeben musste, als es in Druck gegangen ist, bin ich schier durchgedreht, weil ich dachte, um Himmels Willen, was habe ich mir da eingebrockt. Und jetzt, wo es draußen ist, ist es einfach nur noch schön und nur noch gut, weil es bewegt und berührt so viele Leute. Ich komme so viele schöne, besondere, tiefe Feedbacks über. Ich bin nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet. Man darf sich zeigen, man darf sich auch verletzlich zeigen. Es geht mir sehr, sehr gut und ich bin ganz, ganz froh.
Das sind schöne, nette Worte. Falls euch das Buch daheim jetzt gepackt hat, alle Bücher, wie auch das, was wir heute jetzt so gesehen haben, könnt ihr auch auf Ex Libris direkt bestellen.
Und es ist auch ein lustiges Buch zwischendurch.
Okay.
Es ist nicht nur traurig.
Gut.
Wenn ich das noch anfügen darf.
Das jetzt seit es noch nicht lang genug. Okay. Da gilt es zu entdecken bei euch daheim. Doris, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir vielmals.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.